Heute ist der 8. August und wir sind bei unserem Achtsamkeitstag im Achtsamkeitszentrum in München. Und ich möchte den Vortrag mit einer Geschichte beginnen, die wahrscheinlich einige von euch schon kennen, aber gute Geschichten kann man ja öfters hören. Es war einmal ein kleines Bächlein und das floss ganz fröhlich vor sich hin und sprang über die Steine und hat sich sehr gefreut, dass es irgendwann mal den Ozean erreichen wird. Und dieses Bächlein wurde immer größer und breiter und irgendwann mal war es ein Fluss. Und der Fluss, der floss sehr viel langsamer dahin als das Bächlein. Und als Fluss war dann auch die Frage, oh je, ob ich jemals den Ozean erreiche. Aber da der Fluss so langsam floss, war die Oberfläche des Flusses ganz glatt und auf dieser glatten Oberfläche spiegelten sich die Wolken des Himmels und manche waren schneeweiß, manche waren silbergrau, am Abend waren sie rosafarben und der Fluss verliebte sich in die Wolken. Und manchmal trieb der Wind sie davon, aber dann kamen sie wieder. Und er hatte sehr, sehr große Freude mit den Wolken. Und eines Morgens hatte der Wind alle Wolken weggefegt und der Himmel war stahlblau. Und der Fluss war so traurig, weil plötzlich alle Wolken weg waren. Und er hat sich gefragt, wie soll ich weiterleben ohne die, die ich so liebe? Wo sind sie? Und er war ganz verzweifelt und schluchzte und fühlte sich sehr, sehr einsam. Und nach einiger Zeit fing er an, ganz tief in sich zu horchen und er hörte sein eigenes Weinen. Er hörte das Weinen über die eigene Existenz, über seine eigene Natur. Und indem er sich zuhörte, ganz tief kam er zu der Einsicht, dass die Wolken in ihm waren, dass die Wolken Wasser waren, genauso wie er, und dass sie nie getrennt voneinander waren. Und genauso, wenn er zum Ozean käme, wären die Wellen Wasser und alles besteht in der Tiefe aus Wasser und er ist von nichts getrennt. Er muss also auch gar nicht beim Ozean ankommen. Und Tai hat diese Geschichte immer wieder erzählt, sehr oft, um uns daran zu erinnern, dass auch wir mit unserer wahren Natur in Berührung kommen können. Und ich habe diese Geschichte schon so oft gehört. Und als ich im Juni in Plum Village war, habe ich sie wieder gehört und ich war ganz tief berührt davon, meinem eigenen Weinen zu lauschen und meiner tiefen Angst, dieser menschlichen Existenz zu lauschen. Und ich bin dann mit dieser Rohheit, mit dieser Verletzlichkeit irgendwie gesessen und gegangen und es hatte auch was sehr, sehr Schönes, wenn mir bewusst wurde, ich bin da nicht allein. Wir sind alle mit dem Menschsein konfrontiert. Und aus dieser Erfahrung heraus ist irgendwie mein Wunsch entstanden, diesen Vortrag zu halten. Der Dalai Lama wird oft zitiert mit dem Spruch, die wirklich mutigen Menschen sind diejenigen, nicht diejenigen, die keine Angst haben, sondern diejenigen, die ihre Angst gut kennen. Und deshalb möchte ich mich heute mit euch annähern an unsere Ängste, an das, was uns zutiefst verunsichert und was der Buddha sagt, worüber wir täglich reflektieren sollten, nämlich die 5 Vergegenwärtigungen oder Gewissheiten. Und als ich diesen Vortrag vorbereitet habe, war mir bewusst, es ist ein sehr persönlicher Vortrag, ihr werdet heute viel über mich erfahren. Aber gleichzeitig dachte ich, bei dem Thema geht es auch nicht anders. Ich kann eigentlich nur von mir sprechen. Ich weiß, dass wir das alle als Menschen teilen. Und doch ist es irgendwie, geht es einfach bei dem Thema nicht anders. In den Klöstern in Asien werden diese fünf Vergegenwärtigungen täglich rezitiert. Und der Buddha sagte eben, dass nicht nur Mönche und Nonnen dies tun sollten, sondern dass wir alle dies tun sollten, um uns von unnötigen Ängsten und falschen Vorstellungen zu befreien, unser Herz zu öffnen und letztlich glücklich zu leben. Ja, was sind nun diese fünf Vergegenwärtigungen? Ich glaube, die meisten von euch kennen sie. Manchmal machen wir ja auch geführte Meditationen hier in der Sangha. Und ich möchte sie jetzt einfach einmal hintereinander vorlesen. Die erste: Ich bin von der Natur her dem Altern unterworfen. Ich kann dem Alter nicht entkommen. Die zweite: Ich bin von Natur her der Krankheit unterworfen. Ich kann der Krankheit nicht entkommen. Die dritte: Ich bin von der Natur her dem Tod unterworfen. Ich kann dem Tod nicht entkommen. Die vierte: Alles, was mir lieb und teuer ist, wird sich verändern. Ich kann mich dem nicht entziehen. Und die fünfte: Meine Handlungen sind mein einzig wahrer Besitz. Ich bin der Erbe, bin die Erbin meiner Handlungen und sie sind der Boden, auf dem ich stehe. Wie manche von euch wissen, war ich im Februar und März 2 Monate in einem Retreat und da gab es eine Lehrerin und die hat was ganz Tolles gemacht. Die hatte nämlich einen Stapel Servietten mit dabei bei ihrem Dharma-Vortrag und nahm eine Serviette, hat sie nach außen gehalten, losgelassen und die Serviette fiel zu Boden. Dann nahm sie wieder eine Serviette, hat sie nach hinten gehalten, losgelassen und die Serviette fiel zu Boden. Und das hat sie mit einigen Servietten gemacht. Und wir haben uns alle schon etwas gewundert, was die da so tut. Und dann sagte sie, wenn wir uns gegen die Tatsachen des Lebens stellen, ist es so, wie wenn wir wollen, dass die Servietten nicht zu Boden fallen. Wie wenn wir wollen, dass es keine Erdanziehungskraft gäbe. Und das fand ich so ein tolles Beispiel, weil ich so denke, wir arbeiten sehr viel damit, dass die Servietten lange irgendwie mit einer Windmaschine irgendwie noch weiter rumfallen, aber irgendwann fallen sie zu Boden und das ist einfach eine Tatsache des Lebens und wollte ich euch mitgeben, weil ihr das so ein schönes Beispiel fand und weil ich jetzt ganz oft denke, ja, die Servietten fallen halt zu Boden. Ich kann es nicht ändern und es bringt überhaupt nichts, mich dagegen zu wehren. Ja, fangen wir an mit der ersten Vergegenwärtigung. Ich bin von der Natur her dem Altern unterworfen. Ich kann dem Alter nicht entkommen. Als ich 1998 das erste Mal in Burma war, hat sich eine Idee in meinem Kopf eingenistet. Da hatte ich einen Kontakt mit einem älteren Mann und der hat mir erzählt, dass die Menschen in Burma, aber auch in Asien, das letzte Drittel ihres Lebens ihrer spirituellen Entwicklung widmen. Und das hat mich tief berührt. Und als ich dann in Asien auch meditieren war, war ich so berührt von diesen älteren Menschen, die mit einer so großen Hingabe praktiziert haben. Und man hatte wirklich das Gefühl, die wollen keine Zeit mehr vergeuden. Die wollen die Zeit, die sie haben, bestmöglich nutzen, weil sie wissen, dass nicht mehr unendlich viel Leben vor ihnen liegt. Und das hat mich unglaublich beeindruckt und geprägt. Und ich hatte das auch immer in meinem Hinterkopf so, ich möchte meine Zeit nicht vergeuden. Aber ich war auch so eingebunden einfach in meinen Alltag, in mein Leben. Und ja, ich glaube, so richtig bewusst geworden ist mir, was das heißt. Erst als ich eines Morgens in die S-Bahn einstieg und eine junge Frau aufsprang, um mir Platz zu machen. Und dann war mir so bewusst, die sieht in mir eine alte Frau. Die sieht in mir eine Frau, dass ich jetzt hinsetzen muss. Und auch wenn mein Bild vielleicht ist, dass ich vielleicht viel fitter bin als die, ist es trotzdem so, dass das die Realität ist. Und dass das die Realität ist, die ich eigentlich nicht so gerne sehe, die ich nicht sehen wollte. Und es war für mich wie so ein Spiegel, der mein wirkliches Alter reflektiert und mir meine Wirklichkeit zeigt. Und diese Begebenheit war dann wirklich der Auslöser für mich. Sie hat noch mehrmals stattgefunden und findet auch immer wieder statt, dass ich mich einfach anfange, mit dem auseinanderzusetzen, mit dem Älterwerden auseinanderzusetzen. Und dann wurde mir auch bewusst, zum Beispiel bei mir im Verlag, war ich irgendwann mal die Jüngste und jetzt war ich einfach eine der Ältesten plötzlich. Keine Ahnung, wie es gekommen ist. Und es war auch so, dass ich wirklich so alt war, dass ich so alt war wie die Mütter meiner Kolleginnen, meiner meisten Kolleginnen und auch meiner Chefin. Und es war schon auch ein sehr eigenartiges Gefühl, aber es gilt hinzuschauen. Und es gilt auch hinzuschauen, wie komme ich damit in die Akzeptanz, weil ich kann es nicht ändern und es ist das Leben und es ist auch ein Glück, dass ich älter werden darf. Viele andere sterben viel früher und ich muss mich nicht dagegen wehren. Und um mich herum sehe ich sehr viele, die sich dagegen wehren, auch in meinem Freundeskreis, meine Freundinnen, was da alles getan wird, irgendwie mit Botox und Lidliften und was weiß ich was alles irgendwie. Einfach, weil man der Tatsache des Älterwerdens, weil man mit der irgendwie nicht zurechtkommt und weil auch wir in einer Gesellschaft leben, wo es irgendwie schon heißt, wenn du alles richtig machst, dann bleibst du jung und gesund. So. Und das ist aber nicht so. Und was ich total spannend fand, war, dass diese fünf Vergegenwärtigungen, die stehen im Upachatana-Sutra. Und das schon zu Zeiten des Buddhas so eine Hysterie herrschte. Und das wollte ich euch jetzt vorlesen. Um welchen Nutzenswillen sollte eine Person, eine Frau oder ein Mann oft folgendermaßen nachdenken, als sie mit dem Verstand begreifen können? Ich unterliege dem Altern. Ich kann dem Alter nicht entkommen. In ihrer Jugend sind Wesen von ihrer Jugend berauscht. Und in diesem Rausch verfallen sie zu Taten, Worten und Gedanken, die unheilsam sind. Wenn man jedoch oft über diesen Punkt nachdenkt, so wird die Trunkenheit durch die Jugend entweder gänzlich aufgegeben oder zumindest gemildert. Und das fand ich wunderschön, dass schon zu Zeiten von Buddha die Wesen von ihrer Jugend berauscht waren. Irgendwie fand ich ganz wunderbar. Älter werden heißt für mich auch, Altersdiskriminierung wahrnehmen, überall. Und zum Beispiel bei mir im Verlag war es so, dass es einfach irgendwann mal, war man keine strategisch wichtige Mitarbeiterin mehr. Da wurde dann nicht mehr in einen investiert und das tut weh. Und es geht nicht nur mir so, das geht auch anderen so. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel es gibt keine älteren Nachrichtensprecherinnen, keine Frauen mit weißen Haaren, die Nachrichten vorlesen, so wie manche Männer. Schauspielerinnen ab einem bestimmten Alter sind nicht mehr gefragt. Ich dachte, gerade auch bei Frauen ist die Altersdiskriminierung, finde ich, in unserer Gesellschaft wirklich sehr, sehr sichtbar. Und auch das tut weh. Und dann hört man manchmal so Sätze wie, ja, du siehst doch noch ganz gut aus, oder du bist doch ja noch ganz fit für dein Alter. Und dann denke ich, wissen die Menschen, was sie da gerade sagen? Also muss ich immer fit sein und gut aussehen? Darf ich nicht einfach so sein, wie ich bin? Und da habe ich mich irgendwie viel damit beschäftigt und habe so für mich das Gefühl, ich bin in einem Prozess und ich lebe mich so langsam immer mehr in diese Akzeptanz hinein. Und ich hatte ein sehr schönes Erlebnis. Ich war, als ich in Amerika war, mit meiner Freundin, bei der ich gewohnt habe, bei einem Frauenheilritual. Und da kamen lauter Frauen, die alle so ein bisschen älter waren als ich. Die machen alle irgendwelche, geben Kurse in Selbstmitgefühl und Meditation. Und Da war auch eine tibetische Nonne und keine war geschminkt. Die hatten wunderschöne Falten. Die hatten eine Ausstrahlung von innen nach außen. Und ich war so fasziniert von der Schönheit dieser Frauen und wie schön es sein kann, wenn man einfach sein eigenes tut und irgendwie, ja, und sich da hinein entspannt in diese Tatsache. Und ich war dann dort und habe dann gedacht, oh schön, ich darf eine von ihnen sein und das ist gut. Und das finde ich ganz schön, irgendwie, wenn wir uns darin auch alle gegenseitig so halten, unterstützen und uns bewusst sind dieser Tatsache. Ja, wie gesagt, wir werden alle älter, wenn wir das Glück haben, dass wir älter werden dürfen. Und auch das steht in diesem Sutra, dass wir damit nicht alleine sind. Ich bin nicht der oder die Einzige, die dem Altern unterworfen ist, die nicht vom Altern ausgenommen ist. Alle Wesen, die kommen und gehen, die vergehen und wiedergeboren werden, unterliegen dem Altern. Keines ist vom Altern ausgenommen. Indem wir oft über dieses Thema nachdenken, entsteht der Pfad. Er oder sie beschreitet diesen Pfad, entwickelt ihn und pflegt ihn. Dadurch werden die Fesseln vollständig aufgegeben und die zugrunde liegenden Tendenzen entwurzelt. Und das fand ich so schön, weil ich dachte, ja, wir sind uns dessen bewusst und wir beschreiten diesen Pfad, entwickeln ihn und pflegen ihn und kommen so vielleicht immer mehr in die Akzeptanz dessen, wie es ist. Denn die Servietten fallen zu Boden, egal ob wir das wollen oder nicht. Und jetzt wäre es schön, wenn wir eine Glocke hören. Ja, wir kommen nun zur zweiten Vergegenwärtigung. Ich bin von der Natur her der Krankheit unterworfen. Ich kann Krankheit nicht entkommen. Und wir machen ja manchmal als Meditation diese fünf Vergegenwärtigungen und ich muss gestehen, die habe ich immer ausgeblendet. Weil ich immer gedacht habe, das ist sowas wie Self-Fulfilling Prophecy. Also wenn ich mir das sage, dann wird es auch so. Und wenn ich es mir nicht sage, wird es nicht so, habe ich gedacht. Und es zeigt mir eigentlich heute nur, wie viel Angst ich vor Krankheit hatte und habe, indem ich das ausblende. Und auch hier sagt der Buddha, dass wir berauscht sind von Gesundheit. Im Zustand der Gesundheit sind Wesen von ihrer Gesundheit berauscht. Und wenn sie von ihrer Gesundheit berauscht sind, begehen sie Fehlverhalten in Tat, Wort und Gedanke. Wenn man jedoch oft über dieses Thema nachdenkt, wird die Berauschung durch die Gesundheit entweder gänzlich aufgegeben oder verringert. Und auch da leben wir in einer Gesellschaft, in der der Glaube herrscht, dass wenn wir alles richtig machen, hätten wir es in der Hand, ob wir krank werden oder nicht. Und deshalb sind wir anfällig für so viel Manipulation. Was sollen wir essen? Welche Nahrungsergänzungsmittel brauchen wir unbedingt? Wie viel müssen wir uns bewegen? Was müssen wir trinken? Und auch da finde ich, herrscht eine unglaubliche Hysterie und auch Engkopfigkeit. Wir wissen alle, dass wir Einfluss darauf haben, auf unsere Gesundheit in gewisser Weise, dass es darum geht, dass wir uns liebevoll um unseren Körper kümmern, um unseren Geist kümmern und dass wir natürlich auch darauf achten, was wir essen, was wir zu uns nehmen, wie wir uns bewegen. Aber das heißt nicht, dass wir das Leben unter Kontrolle haben. Und darum geht's hier. Joseph Goldstein, ein wunderbarer Meditationslehrer, sagt immer, anything can happen at any time. Alles kann immer passieren. Und Krankheit geschieht, ob wir es wollen oder nicht. Und ich fand wichtig, mir zu vergegenwärtigen, dass Menschen, die krank sind, nicht durch diese Krankheit definiert sind, sondern dass sie viel, viel mehr sind als das. Und ich habe an Tai gedacht, nach seinem Schlaganfall, wie er da noch gelehrt hat, wie achtsam er war, wie präsent er war, was er für kleine, nette Gesten gemacht hat. Und er konnte nicht mehr sprechen. Aber die, die mit ihm zu tun hatten, gerade Schwester Dinim, die ihn ja bis zum Schluss begleitet hat, die hat so, erzählt so viele schöne Geschichten, wie er gewirkt hat. Und das zeigt einfach, dass sein Wesen so viel mehr war als dieser Schlaganfall. Der hat ihn beeinträchtigt, aber er war einfach mehr. Und was ich auch schön fand, war zu lesen, dass auch der Buddha immer wieder krank war. Dass der Buddha wirklich ganz schlimme Rückenschmerzen hatte. Und dass der Buddha im Alter auch Verdauungsprobleme hatte. Und dann dachte ich auch, Erleuchtung ist offenbar irgendwie kein Garant dafür, dass man nicht mehr krank war, dass einem nichts mehr wehtut, weil wir einfach Menschen sind und wir haben diesen menschlichen Körper und da gehört es dazu. Und da gehört es dazu, dass wir uns mit Mitgefühl annehmen, wenn wir krank sind. Und dass wir auch mit Mitgefühl für andere da sind, wenn sie krank sind. Und uns immer wieder bewusst machen, das ist ein Teil. Ich habe letztens ein ganz inspirierendes Interview gehört von einer Frau, die im Rollstuhl sitzt. Und ich sage, der Rollstuhl ist für mich das, was für andere Leute eine Brille ist. Das ist das Mittel, was mir hilft, dass ich mich bewegen kann, aber das ist nicht mein, das bin ich nicht. Und das fand ich so schön. Und immer wenn ich jetzt Menschen im Rollstuhl sehe, muss ich daran denken, das ist einfach deren Brille. Und ich wollte euch ein Gedicht vorlesen von einer amerikanischen Poetin, die ich sehr, sehr mag und die ganz viele Gedichte zu unserer Praxis geschrieben hat. Die heißt Dana Falls. Und das Gedicht heißt, trotz körperlicher oder seelischer Krankheit, ungeachtet verblendeter Verzweiflung oder eingefahrener Überzeugungen, wer du bist, ist heil. Lass nichts dich von der Wahrheit trennen. Die Seele von innen her erleuchtet, sehnt sich danach, als das erkannt zu werden, was sie ist. Unsterblich, unberührt von Feuer oder den Stürmen des Lebens, gibt es einen Ort in deinem Inneren, an dem Stille und dauerhafter Frieden wohnen. Du kannst auf dem Atem dorthin reisen. Trotz Zweifeln und hoffnungsloser Gedankengänge bist du nicht zerbrochen. Der Geist umgibt dich, umfängt dich und erfüllt dich von innen nach außen. Lass alles los, was nicht deiner wahren Natur entspricht. Was übrig bleibt, die Fülle, Licht und Schatten. All das nimm als dein Geburtsrecht an. Lies nochmal den ersten Satz. Trotz körperlicher oder seelischer Krankheit, ungeachtet verblendeter Verzweiflung oder eingefahrener Überzeugungen, wer du bist, ist heil. Und auch hier sind wir nicht die Einzigen, die krank werden und die das Leben nicht unter Kontrolle haben. Der Buddha sagt in diesem Sutra, alle Wesen, die kommen und gehen, die vergehen und wiedergeboren werden, unterliegen der Krankheit. Keines ist von Krankheit ausgenommen. Und auch da können wir uns fragen, weshalb wehren wir uns so oft gegen das, was geschieht? Und wie kommen wir in Akzeptanz damit, dass wir es eben nicht unter Kontrolle haben, dass alles unbeständig ist und sich von Moment zu Moment verändert? Und was wir wirklich tun können, ist, dass wir da sein können für diesen Moment, so wie er gerade ist, und ihn ganz leben. Das ist unsere Aufgabe. Von Moment zu Moment. Das können wir nun wunderbar genießen bei einer Glocke. Tja, und nun, es wird nicht besser. Jetzt kommt die dritte Gegenwärtigung und die lautet, ich bin von der Natur her dem Tod unterworfen. Ich kann dem Tod nicht entkommen. Und auch hier ist der Buddha eindeutig und sagt, während ihres Lebens sind Wesen vom Leben berauscht. Und wenn sie vom Leben berauscht sind, begehen sie Fehlverhalten in Tat, Wort und Gedanke. Wenn man jedoch oft über dieses Thema nachdenkt, wird die Berauschung durch das Leben entweder gänzlich aufgegeben oder verringert. Für mich war diese Angst vor dem Tod der Einstieg in meine spirituelle Praxis und ich glaube, auch da bin ich nicht allein und weiß von einigen anderen, dass es auch so für sie war. Meine Mutter starb, als ich 21 war. Sie lag einfach morgens tot in ihrem Bett. Es war vollkommen unvorhergesehen und damals hatte ich überhaupt keine Möglichkeit, da in irgendeiner Weise damit umzugehen, sondern habe das so gut wie möglich verdrängt, habe weiter studiert, habe so getan, wie wenn nichts wäre und hatte dann immer so das Stigma, das ist die, deren Mutter früh gestorben ist. Und irgendwann hat es mich eingeholt und dann diese ganze eigentlich nicht gelebte Trauer. Und ich hatte dann eine Zeit, wo ich wirklich so beherrscht war von der Angst, dass ich irgendwann mal nicht mehr auf dieser schönen Welt bin, dass ich vollkommen gelähmt war. Ich konnte manchmal Wochenende lang gar nichts machen, weil mich das einfach vollkommen gelähmt hat, rausgenommen hat. Und ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, damit irgendwie umzugehen. Und das hat sich erst geändert, als ich nach Plum Village kam, als ich das erste Mal Thich Nhat Hanh erlebt habe, gesehen habe und auch gehört habe, was er über Geburt und Tod sagt. Und das hat mir eine vollkommen neue Perspektive eröffnet, die ich vorher überhaupt nicht hatte. Und auch, dass es Menschen gab, mit denen man darüber reden konnte, dass es andere Menschen gab, die genauso wie ich Angst hatten, das war für mich was ganz, ganz Neues, das kannte ich vorher nicht. Und Das wurde dann für mich irgendwie immer besser und gut, aber eine Sorge blieb. Und die Sorge war, immer wenn ich nach Hause kam und mein Anrufbeantworter geblinkt hat, hatte ich Angst, dass meinem Vater etwas passiert ist. Und dem durfte natürlich nichts passieren, weil der war meine Säule in meinem Leben und der durfte auch nicht sterben. Und da hatte ich, also das war was, das war mir eigentlich dann erst im Nachhinein immer bewusst, wie dieser Anrufbeantworter, dieses Blinken, immer auch so meine Sorge reflektiert oder gespiegelt hat. Und als mein Vater dann 2016, der wollte immer 87 werden und eine Woche nach seinem 87. Geburtstag ist er gestorben. Und der Robert und ich, wir waren dann bei ihm im Krankenhaus, haben ihn begleitet, haben für ihn gesungen, waren mit ihm da. Und der Moment, vor dem ich mich so sehr gefürchtet hatte, war dann letztlich einer der schönsten Momente meines Lebens, einfach mit ihm zu sein und zu merken, dass da was viel Größeres geschieht, dass da ein Raum aufgeht, der einfach größer ist und dass es gut war, dass es richtig war, dass es schön war, so wie er gestorben ist. Und es ist mir ein ganz großes Vorbild. Und mir war auch bewusst, wie viel sich in mir verändert hatte durch die Praxis, dass ich so mit ihm sein konnte, dass Robert und ich einfach für ihn da waren in dieser letzten, in diesem letzten Teil seines Lebens. Und ja, und welches große Geschenk das ist, wenn jemand es das zulässt, dass man ihn begleiten darf und dass er, ja, dass man ihn begleiten darf und dass es nicht so, so plötzlich irgendwie geschieht. Und auch wenn man erlebt, dass einfach dieser Tod nur ein Tor ist, durch das wir gehen und dass, ja, dass da einfach mehr ist und dass dieses Mehr für uns auch wahrnehmbar sein kann. Und ich möchte euch jetzt mein absolutes Lieblingsgedicht von Tai vorlesen, das dies ganz gut noch einmal reflektiert und zusammenfasst. Dieser Körper bin nicht ich. Ich bin nicht begrenzt durch diesen Körper. Ich bin grenzenloses Leben. Ich wurde nie geboren und ich bin nie gestorben. Betrachte den Ozean und den sternenübersäten Himmel. Sie sind Manifestationen meines wundersamen Geistes. Schon vor der Zeit war ich frei. Geburt und Tod sind nur Tore, die wir durchschreiten, heilige Schwellen auf unserer Reise. Geburt und Tod sind ein Versteckspiel. Deshalb lache mit mir, nimm meine Hand, lass uns auf Wiedersehen sagen, auf Wiedersehen sagen, um uns bald wieder zu begegnen. Wir begegnen uns heute, wir werden uns morgen wieder begegnen. Wir werden uns an der Quelle treffen, in jedem Augenblick. Wir treffen einander in allen Formen des Lebens. Und nachdem Tai sich in eine Wolke verwandelt hatte, habe ich die letzten beiden Sätze dieses Gedichts abgewandelt zu dem Satz, wir treffen uns an der Quelle in jedem Augenblick des Lebens. Und das ist ein Satz, mit dem ich ganz oft meditiere. Und sobald ich diesen Satz sage, habe ich das Gefühl, ich komme in Berührung mit Tai, ich komme in Berührung mit der Energie und ich komme auch in Berührung mit all denen, die vor mir da waren. Und für mich ist das ein Ganz heiliger und besonderer Satz. Wir treffen uns an der Quelle in jedem Augenblick des Lebens. Nichts, was wir erklären könnten, aber etwas, was wir erfahren können. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war, eine Serie auf Arte über Etty Hillesum. Etty Hillesum war eine niederländische jüdische Schriftstellerin. Sie lebte von 1914 bis 1943 und ich kannte viele ihrer Texte, habe die immer wieder irgendwo gesehen, die waren immer wieder zitiert, aber ich wusste eigentlich sehr wenig über ihr Leben. Und in dieser Serie auf Arte wird nun die Zeit von 1941 bis 1943 beschrieben. Das Leben in Amsterdam unter der nationalsozialistischen Besatzung. Und sie hat in der Zeit eine Therapie angefangen und hat über diese Therapie zu einer sehr, sehr tiefen Spiritualität gefunden und zu einer Angstfreiheit. Die war komplett angstfrei. Und sie hatte mehrmals die Möglichkeit, sich zu verstecken. Und sie hat sich dafür entschlossen, freiwillig in ein Lager zu gehen, weil sie gesagt hat, nur dort kann sie den Menschen wirklich helfen. Dort wird ihr Mitgefühl gebraucht und sie fühlt sich verantwortlich. Und sie entgeht nicht ihrem kollektiven Schicksal, sondern sie stellt sich dem. Und ich finde es unglaublich, dass es Menschen gibt, die solche Vorbilder sind, die einfach angstfrei sich dafür entscheiden, ich tue das, was den meisten anderen hilft, wo ich am hilfreichsten sein kann. Und ich schaue nicht, wie ich mich selber aus dem Ganzen rauswinde, sondern ich stehe ein. Und ich hatte es wirklich so berührt, ich saß ganz oft weinen vor dieser Serie, weil ich gedacht habe, wie toll ist das, wenn wir solche Vorbilder haben und auch wenn wir solche weiblichen Vorbilder haben. Und ich lese euch einen Text vor von ihr, der auch nochmal klar macht, ja, einfach wie sie mit dieser schwierigen Situation umgegangen ist. Da war sie schon im Lager im Juli 1942. Mir ist sonderbar zumute. Bin das wirklich noch ich, die hier mit einer solchen Ruhe und Reife am Schreibtisch sitzt? Und würde mich jemand verstehen, wenn ich sagte, dass ich mich merkwürdig glücklich fühle, dass ich nicht überspannt oder dergleichen bin, sondern ganz einfach glücklich darüber, dass Güte und Vertrauen täglich in mir wachsen, weil das Verwirrende, Bedrohende und schwer zu ertragende, das mir bevorsteht, keinen Augenblick lang meinen Geist verwirrt, weil ich das Leben mit all seinen Konturen klar und deutlich erkenne und erlebe, weil nichts mein Denken und Fühlen trübt, weil ich alles ertragen kann und weil das Bewusstsein von all dem Guten im Leben, auch in meinem Leben, nicht durch anderes verdrängt, sondern im Gegenteil stärker wird. Ich nur sagen, was für eine Frau und wie wunderbar ist es, wenn man sieht, wie wir Menschen sein können, was uns Menschen ausmacht und was tiefes Menschsein und tiefe Menschlichkeit und Mitgefühl, wenn sie gelebt werden, was die für einen Unterschied in dieser Welt machen. Auch da äußert sich der Buddha noch in dem Sutra und sagt: Der edle Schüler, die edle Schülerin betrachtet es so: Ich bin nicht der oder die Einzige, die dem Tod unterworfen ist, die nicht vom Tod ausgenommen ist. Alle Wesen, die kommen und gehen, die vergehen und wiedergeboren werden, sind dem Tod unterworfen. Keines ist vom Tod ausgenommen. Indem er oder sie über dieses Thema nachdenkt, entsteht der Pfad. Er oder sie beschreitet diesen Pfad, entwickelt ihn und entfaltet ihn. Während er oder sie dies tut, werden die Fesseln vollständig aufgegeben und die zugrunde liegenden Tendenzen entwurzelt. Das wünsche ich uns allen. Und wir hören noch einmal eine Glocke, Maria. Kommen wir zur vierten Vergegenwärtigung. Alles, was mir lieb und teuer ist, wird sich verändern. Ich kann mich dem nicht entziehen. Und ich muss gestehen, dass ich eigentlich diese Vergegenwärtigung fast am schwierigsten finde, mir vorzustellen, dass alles, was mir lieb und teuer ist, sich verändert und ich es irgendwann mal loslassen muss und verliere. Dass alles unbeständig ist, dass nichts stabil ist und dass eigentlich auch hier nichts unter Kontrolle ist. Und mir wurde das so sehr bewusst, als jemand sagte: Schau mal, jeder Einatem und jeder Ausatem ist neu. Und dann habe ich gedacht, okay, das probiere ich jetzt mal aus. Und ich würde euch jetzt einfach auch mal bitten, dass ihr das mal ausprobiert. Bei mir wurde nämlich, indem ich das gemacht habe, bewusst, es ist nicht nur jeder Einatem neu, sondern jeder Mini-Mini-Mini-Mini-Mini-Moment in diesem Atem ist neu. Es gibt nicht den Atem, sondern es gibt ganz, ganz, ganz viele Momente, die den Einatmen machen und die den Ausatmen machen. Und von jedem Minimoment zu Minimoment verändert sich alles. Vielleicht können wir einfach mal ganz bewusst so unseren Atem beobachten und beobachten, wie nicht nur ein Atemzug neu ist, sondern jeder klitzekleine Moment anders ist. Neu ist. Der Buddha sagt: Ich muss von allen und allem, was mir lieb und angenehm ist, getrennt und geschieden werden. Wesen hegen Begehren und Gier in Bezug auf jene Menschen und Dinge, die ihnen lieb und angenehm sind. Und durch diese Gier angestachelt, begehen sie Fehlverhalten in Tat, Wort und Gedanke. Wenn man jedoch oft über dieses Thema nachdenkt, werden das Begehren und die Gier in Bezug auf alles was lieb und angenehm ist, entweder vollständig aufgegeben oder verringert. Tja, auch wenn ich es gerne anders hätte, fallen auch hier die Servietten zu Boden. Und ich kann mich der Tatsache, dass ich irgendwann von allem getrennt werde, was mir lieb und teuer ist, nicht entziehen. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich verzweifle darüber oder ich kann die Zeit, die ich habe, nutzen, um wirklich da zu sein, um wirklich präsent zu sein, um mir bewusst zu sein, wie schön es ist, dass wir hier gerade miteinander da sind. Und für mich ist zum Beispiel eine Sache ganz wesentlich, wenn ich mich verabschiede von Menschen, dass ich mir bewusst mache, es könnte das letzte Mal sein, dass ich sie sehe. Kommt vielleicht davon, dass meine Mutter plötzlich nicht mehr da war. Aber das habe ich ganz tief verinnerlicht. Und immer wenn ich gehe, denke, es könnte das letzte Mal sein. Und will ich so auseinandergehen? Will ich, dass wir so auseinandergehen? Oder gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich noch kurz klären könnte und dann mich wohler fühle im Auseinandergehen? Und das Beste, finde ich, was ich tun kann, ist, einfach wirklich präsent zu sein, da zu sein. Thay sagt immer, es ist das schönste Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können, wenn wir einfach ganz da sind, wenn wir präsent sind, wenn wir die andere Person wirklich wahrnehmen, in ihrem ganzen Wesen, ihr zuhören, wirklich da sind, präsent sind. Und wie oft machen wir das bewusst? Und ich habe so das Gefühl, dass diese Vergegenwärtigung uns immer wieder daran erinnern möchte, dass wir einfach da sind und die Zeit nutzen und wertschätzen das Liebevolle, was um uns ist und die Menschen, die um uns sind. Und ich weiß nicht, wer von euch, ich war total fasziniert in diesem Jahr von der Mondumrundung der Mondkapsel. Ich habe in der Sangha schon mal kurz davon erzählt, von Artemis 2. Und weiß nicht, ob irgendjemand von euch das auch verfolgt hat. Mich hat eine Freundin darauf aufmerksam gemacht, dass die Astronauten so toll seien und die Astronautinnen. Eine war an Bord. Und ich habe mir dann Videos angeguckt und dann gab es an Ostersonntag eine Live-Schaltung von CNN in diese kleine Raumkapsel da oben. Und es war kurz bevor sie die Hinterseite des Mondes umflogen haben. Und der Reporter sagte dann, ja, also es wäre ja jetzt Ostersonntag, war ganz am Ende des Interviews, es wäre jetzt Ostersonntag und was sie denn da oben irgendwie uns auf der Erde mitgeben könnten an Ostersonntag, so als Botschaft. Und dann hat dieser Astronaut hat kurz überlegt und dann sagte er, ihr wisst nicht, wie wunderschön diese Schöpfung ist. Und wenn wir diese Schöpfung von hier oben sehen, die Erde, es ist so unglaublich schön. Und wir sind hier oben, wir in unserer Raumkapsel und ihr seid da unten ganz, ganz klein als Erde. Ihr seid halt einfach nur viel mehr in eurer Raumkapsel. Aber was uns vereint, ist, dass wir kleine Punkte sind in diesem riesengroßen, leeren Universum. Und da dachte ich auch, das rückt so unser Menschsein so ein bisschen auch wieder in die Perspektive. Und das, was wir so als wichtig erachten, wir sind einfach ein ganz winzig mini kleiner Punkt in diesem riesengroßen Universum und in dieser riesengroßen Leerheit. Und was ich so unglaublich toll finde, ist, dass wir durch unsere Praxis diesen Raum der Leerheit berühren können. Dass wenn wir tief meditieren, diesen Raum berühren, von dem wir ja immer singen. Und ganz tief in meinem Innern, da ist weiter, weiter Raum. Wir können dorthin kommen. Wir können die Leerheit berühren. Wir können die Todlosigkeit berühren. Wir können Nirvana berühren. Und der Buddha hat gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass alle von uns das können, würde ich es nicht lehren. Und das finde ich einfach so schön, wenn man sich bewusst macht, also was unsere Praxis für eine Macht hat und wie die uns verbindet mit Intersein in diesem ganzen Universum, in diesem ganzen Kosmos. Und ich hatte während eines Retreats, hatte ich mal so eine Wahrnehmung, da war ich in dem Raum und habe gesehen, alles kommt und geht, wie ihr wahrscheinlich auch schon erlebt habt. Und dann habe ich gedacht, das ist doch alles komplett lächerlich. Also, was soll denn das alles irgendwie, das kommt und geht und kommt und geht und ich hocke da und gucke mir das an. Und ja, und also mit dieser Einstellung der Lächerlichkeit bin ich dann zum Lehrer und habe ihm erzählt, also was soll das eigentlich alles? Und dann hat er mich so angeguckt und dann hat er gesagt, ja, das kann man so sehen, wie du das siehst. Man könnte aber auch einfach sagen, es ist alles heilig. Und dieses, es ist alles heilig, hat komplett meine Sicht verändert, hat komplett mir eine ganz neue Perspektive gegeben, was für ein Wunder dieses Leben ist, was für ein Wunder das ist, dass wir alle hier sind, was für ein Wunder jede kleine Zelle in unserem Körper ist und was für ein Wunder, dass die Dinge entstehen und vergehen und sich alles in uns ständig verändert und trotzdem erkennen wir uns wieder. Was für ein Wunder. Und mir hilft ganz oft dann, wenn ich irgendwie so, so ein bisschen hadere, wenn ich mir nur das Wort Heiligkeit sage und dann den Blick verändere auf diese Dinge, die für mich ein Wunder sind, Magie sind, heilig sind. Und vielleicht ist das für euch ja auch ein Ansatz. Ich möchte jetzt noch ein Zitat vorlesen am Ende dieser Vergegenwärtigung von Ajahn Chah. Das ist ein thailändischer Meditationslehrer und der Lehrer von Jack Kornfield. Sei einfach bloß achtsam. Gestatte allen Dingen, den ihnen gemäßen oder natürlichen Verlauf zu nehmen. Dann wird dein Geist stiller und stiller, wo du auch sein magst. Er wird so still wie ein klarer Waldteich. Dann werden alle Arten von wunderbaren und seltenen Tieren an diesen Teich herankommen, um aus ihm zu trinken. So wirst du die Natur aller Dinge in der Welt verstehen lernen. So wirst du viele wundervolle, sonderbare Dinge kommen und gehen sehen. Aber du wirst still bleiben. Probleme werden entstehen, aber du wirst sie durchschauen. Dies ist das Glück eines Erwachten. Und unser Glück ist es, noch einmal eine Glocke zu hören. Ja, wir kommen nun zur fünften Vergegenwärtigung. Und vielleicht sind es ja die Good News. Meine Handlungen sind mein einzig wahrer Besitz. Ich bin die Erbin, ich bin der Erbe meiner Handlungen. Sie sind der Boden, auf dem ich stehe. Und für mich geht es hier in der fünften Vergegenwärtigung nun darum, wie lebe ich mit diesen Tatsachen der Unbeständigkeit? Wie lebe ich mit der Bewusstheit von Alter, Krankheit und Tod. Wie lebe ich mit der Bewusstheit von Vergänglichkeit? Thay hat immer wieder betont, dass unser Reden, Denken und Handeln unser Karma ist. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Und lange bevor ich mich mit dem Buddhismus beschäftigt habe, hat mich ein Zitat, was mir mal jemand irgendwie vorgelesen hat, sehr gefallen, hat mich sehr inspiriert. Und das ist von den Hopi, einer der ältesten Kulturen in Nordamerika. Und als Hopi sollte man so leben, dass wenn man den Körper am Ende des Lebens der Erde übergibt, dass er möglichst nicht verunreinigt ist. Und das fand ich irgendwie so eine schöne Vorstellung, dass ich versuche so zu leben, dass Körper und Geist einfach rein bleiben, ganz egal, was passiert. Das geht natürlich nicht, aber zumindest kann man irgendwie die Bewusstheit dafür haben. Und ich fand es ein sehr starkes Bild, das mich schon ganz, ganz lange begleitet. Der Buddha sagt, alle Wesen, die kommen und gehen, die vergehen und wiedergeboren werden, sind Eigentümer ihres Karma, Erben ihres Karma. Alle haben Karma als Ursprung, Karma als Verwandten, Karma als Zuflucht. Alle werden Erben all dessen sein, was sie an Karma, also an Reden, Denken und Handeln, sei es gut oder schlecht, bewirken. Und Thay hat ja Karma immer auf so ganz wunderbare Weise erklärt. Er hatte immer eine Kerze dabei und so ganz lange Streichhölzer. Und dann hat er mit großer Achtsamkeit das Streichholz entzündet, hat die Kerze angezündet, das Streichholz ausgeblasen und hat dann immer gesagt, aus der Kerze strahlt in diesem Moment Wärme und Licht in jedem Augenblick, in jedem Augenblick. Und genauso ist es mit Karma. In jedem Augenblick, in allem, was wir tun, bestimmen wir, was wir in die Welt bringen. Jetzt im Moment und in jedem Moment durch unser Reden, Denken und Handeln. Und ich finde, das ist eine sehr große Verantwortung. Thay hat immer gesagt, dass je besser wir uns um die Gegenwart kümmern, desto besser kümmern wir uns um unsere Zukunft. Und ich kann in dem, was ich jetzt tue, in dem, wie ich jetzt rede und handle, beeinflussen, was meine Zukunft mir bringen wird. Ich glaube, das geht nicht so ganz kausal. Tue ich A, wird B, und auch nicht, indem man das sich so bewusst vornimmt, aber sich der Tatsache bewusst zu werden, dass alles, was ich tue, Auswirkungen hat auf alles und auch auf mich selbst, finde ich für mich persönlich zum einen herausfordernd, aber auch wunderschön, weil ich mir immer wieder ganz bewusst überlegen kann, was möchte ich denn eigentlich in die Welt bringen? Und mich manchmal auch ganz bewusst dafür entscheiden kann, dass ich manche Dinge nicht tue oder sage, weil ich nicht möchte, dass das in die Welt kommt. Und in meiner Praxis hilft mir ganz oft, es gibt, wenn man mit Gleichmut übt, gibt es auch, Gleichmut hat ja auch viel mit Karma zu tun, gibt es einen ganz wunderbaren Satz. Du bist der Besitzer, die Besitzerin deines Karmas. Dein Glück und Unglück hängt von deinen Handlungen ab und nicht von meinen Wünschen für dich. Und ich habe diesen Satz auf Englisch gelernt und ich kann den in einer unglaublichen Geschwindigkeit sagen in mir. Und ganz oft, wenn irgendwas in meinem Leben geschieht, wo Menschen sich nicht so verhalten, wie ich es schön finde, wo Menschen Dinge tun, die andere verletzen, oder wo Menschen, ja, einfach, wo ich mich verletzt fühle, kann ich mich um das Verletztsein kümmern und meditiere mit diesem Satz in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und habe immer das Gefühl, indem ich das mache, übernehme ich Verantwortung für mich. Ich übernehme Verantwortung für meine Verletzung und ich überlasse aber auch den anderen ihren Anteil. Und die anderen müssen Verantwortung dafür übernehmen, was sie tun. Und das ist ihr Karma, das ist nicht mein Karma. Ob ich das gut finde oder nicht gut finde, steht mir nicht zu, sondern ich kann mich einfach distanzieren und mich gut um mich kümmern und das übernehmen, für was ich Verantwortung habe und den anderen teil lassen. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist, ob das für euch sinnvoll ist, aber für mich ist es unglaublich hilfreich, gerade wenn man einfach immer wieder Dinge erlebt, wo man denkt, das ist so absurd, das kann doch nicht wahr sein, dass ich irgendeine Möglichkeit finde, damit umzugehen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir uns bewusst werden, wie wir eigentlich wirklich handeln. Wir haben ja oft so ein sehr idealisiertes Bild davon, wie wir handeln. Und ich glaube, deshalb ist es gut, wenn man einfach wirklich jeden Morgen meditiert, sich jeden Morgen mit sich verbindet, Achtsamkeit ins Leben bringt, um wirklich zu schauen, was sind denn meine Glaubenssätze? Was mache ich denn eigentlich wirklich? Wie lebe ich eigentlich wirklich? Höre ich wirklich zu? Höre ich anderen zu? Rede ich liebevoll? Wie gehe ich mit anderen um? Verletze ich niemanden? Und da einfach ehrlich mit sich zu sein, hinzuschauen. Und deshalb ist es so wunderbar, dass wir die fünf Achtsamkeitsübungen haben, weil die uns einfach helfen, ganz genau immer wieder hinzuschauen, ehrlich mit uns zu sein, uns auszutauschen. Und wir so immer mehr ganz langsam mit unserer Praxis unsere Glaubenssätze auch verändern können, die uns ja durch unsere Familie, vielleicht auch schon durch unsere Ahnen und Ahnen und seit unserer Kindheit geprägt haben. Ist es noch angemessen zu denken, ich bin nicht gut genug? Ist es noch angemessen so zu handeln? Was möchte ich in die Welt bringen? Und ich finde diese fünfte Vergegenwärtigung unheimlich schön, weil ich mir immer wieder bewusst machen kann, was möchte ich in die Welt bringen? Wie möchte ich mich mit meinem Menschsein zeigen? Und dann ehrlich zu sein und zu sagen, ja, das war jetzt nicht so geschickt, das war jetzt vielleicht nicht so schön, aber ich möchte es verändern und ich möchte mich ausrichten ganz bewusst. Und deshalb ist es so schön, dass wir eine Sangha haben, dass wir uns alle darin gegenseitig in dieser Ausrichtung unterstützen. Ja, und ich möchte diesen Vortrag beenden nochmal mit einem Gedicht von Dana Falls, die ich sehr liebe, wie ihr merkt. Und dieses Gedicht heißt Erwachen. In dem Augenblick, dass sich deine Augen öffnen, nutze den Tag. Würdest du zögern, wenn der Geliebte oder die Geliebte winkt? Würdest du deine Litanei der Sünden darbringen, wie ein Kind seine gesammelten Muscheln gehegt und beschriftet? Nein, ich kann die Schwelle nicht überschreiten, sagst du, den Blick gesenkt. Ich bin nicht würdig. Ich habe Angst und meine Beweggründe sind nicht rein. Ich bin nicht vollkommen und gewiss habe ich nicht annähernd genug praktiziert. Meine Meditation ist nicht tief und meine Gebete sind mitunter unaufrichtig. Ich kaue immer noch an meinen Fingernägeln und der Kühlschrank ist nicht sauber. Schätzt du deine Gründe, klein zu bleiben, höher ein als das Licht, das durch die offene Tür scheint? Vergib dir selbst. Das Jetzt ist die einzige Zeit, die du hast, um ganz zu sein. Das Jetzt ist der einzige Augenblick, der existiert, um im Licht deines wahren Selbst zu leben. Vollkommenheit ist keine Voraussetzung für irgendetwas außer für Schmerz. Bitte, bitte glaube nicht länger an deinen Unglauben. Dies ist der Tag deines Erwachens.